in einer RBB-Kulturaufnahme, also einer exklusiven Aufnahme von uns für Sie, die Ouvertüre der Mozart-Oper Die Hochzeit des Figaro, gespielt von der Staatskapelle Berlin mit Daniel Barenboim als Dirigent am 1. April in diesem Jahr in Berlin in der Staatsoper unter den Linden. Damals, Stichwort Pandemie, ohne Publikum. Morgen, am Samstag, ist nun endlich die Publikumspremiere. Die Staatsoper kann ja jetzt wieder mit voller Publikumsauslastung spielen. Obendrein wird die Premiere unter dem beliebten Motto Staatsoper für alle direkt auf den Bebelplatz übertragen, für dort nochmal bis zu 4000 Zuschauer. Mit dabei, nicht bei den Zuschauern, sondern auf der Bühne, in der Rolle der Susanna, Figaros Braut, die zentrale Frauenfigur in der Oper, die Sopranistin Anna Prohaska. Anna Prohaska, herzlich willkommen bei RBB Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn man sich die Geschichte, die da erzählt wird, anguckt, dann muss ich sagen, die finde ich verdammt widerlich. Frauen werden unterdrückt, werden zu Lustobjekten gemacht. Und das spielen und singen Sie gern?
Auf jeden Fall. Ich würde fast sogar behaupten, dass es meine Lieblingspartie ist. Die ist einfach so komplex und führt durch das ganze Stück, muss alle Fäden in der Hand haben, muss möglichst alles so organisieren, dass niemand die gewissen Geheimnisse voneinander erfährt, muss auch teilweise auf heißen Kohlen gehen, um die Gefühle der Gräfin, ihre eigentliche Freundin auch zu schützen, weil manchmal sind ja Notlügen besser als die nackte Wahrheit, ne? Und das ist auch eine sehr konfliktgeladene Figur, die das aber selten wirklich zeigen darf, weil sie ja immer versuchen muss, die Fasson zu wahren und einfach auch ihre Arbeit zu machen. Sie ist ja schließlich auch eine Bedienstete, die viele Aufgaben in dem Schloss hat.
Aber dieser Aspekt, dass Frauen hier letztlich als minderwertig gezeichnet werden, interessiert er Sie gar nicht?
Also das würde ich jetzt nicht unbedingt von dem Libretto behaupten. Ich glaube, es ist ganz im Gegenteil. Der Ponte und auch Mozart durch die Komplexität der Musik auch dieser Figur zeigt, dass sie wirklich ja mehr oder weniger die Hosen anhat, aber natürlich im Rahmen dieser Zeit, also des Rokoko, des späten Barock sozusagen, es auch schaffen muss, in diesen gesellschaftlichen Bahnen zu bleiben. Also sie kann sich jetzt nicht so auflehnen wie zum Beispiel der Figaro, der dann irgendwie die Füße auf den Tisch legt und so weiter, sondern sie macht das halt dann eben mit subtilen Methoden, eher so mit Intrigen und mit ihrer Schlauheit. Und das zeigt halt schon eigentlich, dass der Ponte, der Librettist, diese Figuren, auch diese Frau, sehr, sehr ernst genommen hat.
Und Sie, Jahrgang 1983, als Frau, als Künstlerin, sind Sie eher der Typ, der sich auflehnt?
Ich würde eher sagen, nein. Ich versuche eher mit rationalen Argumenten, mit Diplomatie und auch mit vielleicht auch manchmal Demonstration von etwas, also im musikalischen Sinne, dass man eben zeigt oder singt, was man meint, zu erreichen, dass man gewisse Dinge mit den musikalischen Partnern durchsetzt, ne? Weil jedes Kammerkonzert oder ein Liederabend mit einem Klavierpartner ist ja dann auch immer letztendlich ein Kompromiss, weil oftmals auch sehr starke Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Und ich war jetzt nie so der Mensch, der jetzt so voll in Konfrontation geht und den großen Streit vom Zaun bricht, sondern ich mache das immer gerne eigentlich lieber diplomatisch.
Das heißt, dem Regisseur Vincent Huguet sind Sie blind gefolgt oder haben Sie auch mal mit ihm diskutiert?
Also das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, was, glaube ich, auch ganz spannend ist, vielleicht für die Menschen zu sehen, dass Corona auch die ganzen Spielzeitplanungen durcheinander wirft. Ich hatte mehr oder weniger fast keine Proben mit Vincent Huguet. Das heißt, er ist am Haus im Moment, um Così fan tutte zu proben und ist dort vollkommen in dieser Neuproduktion involviert, die ja damals im ersten Corona-Jahr ja kurz vor knapp abgesagt wurde. Und der Figaro war sozusagen schon fertig. Also zwar ist die gesamte Besetzung anders. Es ist ja eigentlich nur der Graf letztendlich erhalten geblieben. Alle anderen Hauptrollen sind neu. Aber wir hatten von der Probenplanung her überhaupt keine Zeit mit ihm. Das heißt, wir haben mit einer ganz fantastischen Regieassistentin alles einstudiert. Und zu den Endproben kam dann der Regisseur dazu und hat uns dann immer so kleine Tipps gegeben nebenbei.
Können Sie uns Tipps geben, was das Konzept der Inszenierung ist?
Also das Stück spielt in den 80er Jahren. Das ist aber letztendlich eher so von der Oberfläche her gedacht. Also das sind ganz fantastische, wie ich finde, ziemlich rockige Kostüme. Die Gräfin geht so in Richtung Blondie und die Susanna vielleicht so in Richtung Patti Smith, also so ein bisschen alternativer. Ja, wir haben Aerobic drin. Wir haben so einen alternden Popstar, so der Basilio, der dann so sehr viel von sich hält und dann doch der Intrigant sozusagen dieses Hohen Hauses ist. Wir haben ja den Cherubino in so Joggingklamotten und so weiter. Und aber die Essenz des Stückes wird erzählt und das ist die Hauptsache. Und da merkt man auch ähnlich wie bei ganz großen Shakespeare-Stücken, dass es einfach ein zeitloses Stück ist, was man in jeder Epoche spielen kann. Aber die Essenz der Handlung und der Charaktere bleibt erhalten, weil da eben waschechte Menschen auf der Bühne sind und nicht irgendwelche Schablonen.
Was ist für Sie die Essenz?
Für mich ist es ja auf jeden Fall diese Diskrepanz hervorzuheben zwischen, was es bedeutet, privilegiert zu sein, also von hoher Geburt, beziehungsweise in unserem Fall eher so ein Yuppie zu sein, also wirklich auch viel Geld zu haben, reich zu sein und arm zu sein und eher so als Bediensteter, Bedienstete im Haus einfach putzen zu müssen und letztendlich auch gewissen Avancen sich von einem höheren, höher gestellten erwehren zu müssen. Ich glaube, das ist auch etwas, was zum Beispiel viele illegale Immigrantinnen zum Beispiel auch sich herumschlagen müssen, wo dann vielleicht auch der Chef einem dann die Personalien wegnimmt, also den Personalausweis und man dann letztendlich fast versklavt ist und überhaupt keine tariflichen, gewerkschaftlichen Schutz oder so hat. Ja. Und das ist etwas, was sicherlich nicht nur im Feudalismus verwurzelt ist, sondern es gibt ja auch einen modernen Feudalismus. Auf der anderen Seite, finde ich, ist auch diese menschliche Komponente eben, also Beziehungen zwischen Mann und Frau. Und dann natürlich mit dem Cherubino und dieses besondere, dieses Gender-Spiel auch, dass der Cherubin eine männliche Figur ist, ein Knabe ist, der aber von einer Frau gesungen wird, von einem Mezzosopran und die sich dann aber auch wieder als Frau verkleidet in dem Stück. Das heißt, diese Frisson, womit im Barock sehr stark gespielt wurde und dann eben im Rokoko und dann später in der sozusagen Renaissance des Rokoko im Rosenkavalier dann auch wieder übernommen wurde mit Octavian. Das ist für mich die Modernität und die Essenz des Stückes.
Seit 15 Jahren sind Sie an der Staatsoper. Denken Sie schon mal drüber nach, 15 Jahre ist eine lange Zeit, ich muss mal woanders hin?
Also es ist so, ich bin nicht mehr im Ensemble der Staatsoper. Also ich bin vor 2 Jahren aus dem Ensemble, sage ich mal, jetzt offiziell ausgetreten. Aber wie man sieht, es ist immer noch eine Familie, also es ist unglaublich. Also man kommt zurück als Gast und man kennt alle, man hat Freunde bei der Technik, in der Maske, in der Beleuchtung, bei den Pianisten. Es ist wie nach Hause kommen und ich wohne ja immer noch in Berlin. Das ist mein Zuhause, meine Heimat und ich habe jetzt 5 Produktionen wieder jetzt diese Spielzeit in der Staatsoper und es wird auch weitergehen. Das heißt, es ist überhaupt kein Bruch oder sowas da gewesen. Das ist einfach nur eine Formalie und deswegen mache ich mir da eigentlich gar nicht so große Gedanken darüber, ehrlich gesagt.
Aber natürlich haben auch Sie den Bruch erlebt, den wir alle erlebt haben, den Bruch durch die Corona-Pandemie. Und da haben Sie was gemacht, gab viel Beifall dafür, Balkonkonzerte. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Also das war ganz zufällig mit einem Pianisten von der Staatsoper. Wir sind gut befreundet, wir haben uns zu Hause bei mir getroffen und haben Arien ausprobiert, diese Sache, die man sonst nicht so macht, also gewisse Stücke, die man sonst nicht live auf der Bühne singen würde und für sich ausprobieren möchte. Und dann haben wir einfach mal gesagt, okay, wir machen mal die Mimi-Arie, Mi chiama no Mimi. Und es lief irgendwie so gut, da habe ich gesagt, hey, komm, wir machen mal das Fenster auf, ich stelle mich dann mal so irgendwie auf den Balkon und mal gucken, was passiert. Und dann haben sich dann plötzlich Leute versammelt, ja, und haben dann applaudiert und dann habe ich dann auch mal das so richtig organisiert, dass wir auch ein kleines Programm vorbereitet haben und dann habe ich teilweise Menschen auf der Straße getroffen, weil ich bin dann runtergegangen, natürlich mit Abstand, auch mit ein paar Leuten zu sprechen und man lernt ja sonst eher nur Leute im eigenen Haus kennen, aber nie gegenüber, nie um die Ecke. Und man merkt dann plötzlich, was für Menschen da bei einem im Kiez wohnen. Manche Menschen hören überhaupt keine Klassik, waren noch nie in der Oper und kommen dann plötzlich auf den Geschmack. Aber ich glaube, hauptsächlich war auch diese emotionale Verbindung. Also eine jetzt mittlerweile Bekannte von mir, die hat irrsinnig geweint. Sicherlich nicht, weil ich so abgöttisch schön gesungen habe, sondern weil das einfach dieses Berührtwerden von einer menschlichen Stimme, die unverstärkt einfach nur durch die Architektur dieser überdachten Loggia durch die Straßen und reflektiert wird das Echo wieder von der anderen Straßenseite. Das ist ja so eine Art Phänomen, diese Live-Musik ohne Mikro, ohne Verstärkung, ohne Übertragung wirklich am eigenen Leib zu spüren. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen über die Corona-Zeit auch wirklich vermisst haben und wo auch kein Stream und kein Radiokonzert und nichts drüber hinwegtrösten kann. Ein bisschen vielleicht, aber irgendwann sehnt man sich dann doch nach diesem Live-Erlebnis.
Das haben Sie gewisserweise auch, wenn Sie auf der Bühne stehen, jetzt also als Susanna. Spüren Sie da sowas wie Vibrations oder was so vom Publikum kommt? Ja, oh, sie nickt sofort.
Ja, total. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt alle so wie von einer Droge, jetzt von diesen Bravo-Stürmen abhängig sind oder so, sondern es geht um ein Seufzen oder ein schnelles Einatmen vom Publikum, wenn sich jemand erschrickt oder es fällt ein Programmheft runter oder es hustet vielleicht jemand. Ich meine, ich bin froh, dass jetzt auch Menschen weniger husten im Publikum aus Angst vor, sage ich mal, als Aussätziger gebrandmarkt zu werden. Aber es ist halt schon sehr wichtig, es ist eine Kommunikation. Wir sind letztendlich das Medium zwischen Zuschauer und Komponist, Librettist. Ja, wir sind wirklich eine Art Durchgangsbahnhof. Wir sind nicht die kreativen, also die schaffenden Künstler, sondern wir erschaffen, okay, wir erschaffen eine Figur, wir erschaffen einen Charakter auf der Bühne, aber wir sind letztendlich wirklich, wir müssen transparent sein und durchlässig sein. Und in der Corona-Zeit mit den ganzen Streams, wo man nur für Kameras und Mikros gesungen hat, da hat dieses dritte Element, also dieser Resonanzboden, den wir brauchen, einfach gefehlt, sondern man hat einfach in die Leere gesungen. Und das war schon ziemlich deprimierend, muss ich sagen.
Das ist vorbei. Nun also endlich die Publikumspremiere in Berlin in der Staatsoper morgen am Samstag. Wird auch übertragen auf den Bebelplatz mit der Sopranistin Anna Prohaska in der Rolle der Susanna, die Hochzeit des Figaro. Eine Frage an Sie muss sein zum Schluss. Sie ist nicht originell, sie ist Ihnen schon oft gestellt worden, aber ich habe noch keine Antwort gefunden, die mich richtig befriedigt hat. Wie, Anna Prohaska, schaffen Sie es, dass man Sie selbst in den höchsten Höhen immer versteht?
Das ist aber wirklich ein großes Kompliment. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich von einer sehr kritischen Familie herstamme und die immer mit nach irgendwelchen Konzerten und Premieren mit der Kritikliste so ankommen und wie immer behaupten, ja, du musst ein bisschen aufpassen, dass da habe ich jetzt überhaupt nichts verstanden. Ja, also Text an der Kasse und da muss man ja wirklich beim Programmheft mitlesen und so weiter. Und dann denkt man sich so, oh Mann, hättest du nicht bis morgen warten können oder nächste Woche oder so und dann gleich am Premierenabend. Das heißt, man muss dann schon irgendwie, wenn man weiß, okay, es sind irgendwelche Familienmitglieder im Publikum, ja, möchte man natürlich da nicht abstinken. Und ich glaube, das liegt ein bisschen auch daran, mein Bruder ist ja auch Sänger und der singt extrem textverständlich. Das finde ich immer ganz, ganz toll und bewundere das extrem, wie er das macht. Gerade in der Operette, wo es sehr viel Text, sehr viel Strophen gibt, auch sehr schnell teilweise. Und da versteht man immer jedes Wort und es ist wirklich fantastisch. Das ist mein Vorbild.
Anna Prohaska, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.